Wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Hintergründen zusammenkommen, bleiben Spannungen nicht aus, selbst in einer lebendigen Gemeinde. Schon die erste Gemeinde in Jerusalem erlebte Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen, und doch gebrauchte Gott gerade diese Situation, um den Dienst zu ordnen, die Geschwister einzubeziehen und das Evangelium noch weiter auszubreiten. Einheit mitten in Verschiedenheit. Am Anfang von Apostelgeschichte 6 steht kein großer Missionsplan, sondern ein Murren. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Hinter diesen wenigen Worten öffnet sich ein weites Feld von Erinnerungen und Verletzungen. Griechisch geprägte Juden, aufgewachsen in der Zerstreuung, trafen auf hebräisch geprägte Juden, die sich als Träger der reinen Tradition empfanden. Es prallten Biografien, Geschichten und Empfindlichkeiten aufeinander, die bis zu Babel und zu 1. Mose 11 zurückreichen, wo Gott die Sprachen verwirrte und die Menschheit zerstreute. Die Gemeinde in Jerusalem wurde so zu einem Brennpunkt alter Spannungen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Selbstbilder und das alles mitten in einem jungen, wachsenden Gemeindeleben. Eigentlich war dies nicht in erster Linie ein Sprachproblem, sondern ein Problem der Rasse. Aus Apostelgeschichte 2 wissen wir, dass Juden aus der Zerstreuung nach Jerusalem gekommen waren, um das Pfingstfest zu feiern. Diejenigen, die unter anderen Völkern zerstreut worden waren, begannen nach und nach die Sprachen dieser Völker zu sprechen. Als sie dann nach Jerusalem kamen, um das Pfingstfest zu feiern, konnten sie kein Hebräisch mehr sprechen, sondern redeten in ihren jeweiligen Muttersprachen. Besonders die Hellenisten sprachen Griechisch. So wurde der Sprachunterschied zu einem Problem. In Wirklichkeit lag die Ursache der Schwierigkeiten jedoch nicht in der Sprache, sondern in der Rasse. Wenn die ganze Menschheit eine einzige Rasse wäre, gäbe es wahrscheinlich nur eine Sprache. Verschiedene Sprachen sind die Folge verschiedener Rassen. Nach 1. Mose 11 lag die Quelle dieses Problems in Babel. Gerade an der Frage, welche Witwen übersehen werden, wird sichtbar, wie konkret das Evangelium in die Bruchlinien der Menschheit hineingeht. Die Apostel wischen die Klage nicht vom Tisch, sie erklären sie nicht zur Nebensache, sondern sie nehmen das Murren als ernstes Signal, dass hier etwas ans Licht kommt, was nicht mit Christus übereinstimmt. In Christus war eine neue Wirklichkeit aufgerichtet worden, in der nicht mehr Herkunft, Sprache oder kulturelle Stärke entscheiden, sondern die Zugehörigkeit zu ihm. Später wird Paulus sagen, dass in Christus weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Skyth, Knecht, Freier mehr das Trennende sind, sondern Christus alles und in allen ist. Wenn die Gemeinde beginnt, ihre Identität nicht mehr aus der eigenen Prägung, sondern aus dem Gekreuzigten und Auferstandenen zu nehmen, verlieren die Mauern ihre Macht, ohne dass die Unterschiede verschwinden. Die Verschiedenheit bleibt, aber sie kommt unter ein neues Haupt. Die Antwort der Apostel ist darum mehr als ein organisatorischer Kniff. Indem sie dafür sorgen, dass die hellenistischen Witwen ebenso sorgfältig versorgt werden wie die hebräischen, bekennen sie praktisch, im Leib Christi gibt es kein zweite Reihe Volk. Niemand soll übersehen sein, niemand zweitrangig erscheinen. Das Evangelium leugnet die Geschichte der Völker nicht, aber es bindet sie an das Kreuz, damit aus den vielen Herkünften ein Leib wächst. So wird ein Konflikt, der sich leicht in Bitterkeit und Spaltung hätte verwandeln können, zu einem Anlass, in dem Gottes neues Miteinander sichtbar wird. Wo Christus die gemeinsame Mitte wird, kann die Gemeinde Spannungen aushalten, Ungerechtigkeiten benennen und Wege der Versöhnung finden, die menschliche Grenzen übersteigen. Gerade diese Spannung zwischen alter Prägung und neuer Identität macht Mut. Denn sie zeigt, Gottes Werk setzt nicht erst an, wenn alle Unterschiede beseitigt sind, sondern mitten in ihrer Unruhe. Sprachliche und kulturelle Gegensätze bleiben Teil der Realität, aber sie verlieren ihren zerstörerischen Stachel, wenn Christus zum Maßstab wird. Der Weg, den die Jerusalemer Gemeinde geht, ist deshalb auch ein Weg für heute, nicht wegschauen, wenn jemand übersehen wird, nicht resignieren, wenn alte Wunden spürbar sind, sondern gemeinsam lernen, die eigene Geschichte unter der Herrschaft des Gekreuzigten zu lesen. So kann aus Murren ein neuer Anfang werden, und Spannungen werden zu Geburtswehen eines tieferen, göttlich geprägten Miteinanders. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. wo im Gemeindeleben die Unterschiede der Herkunft nicht verdrängt, sondern im Licht Christi wahrgenommen und geheiligt werden, verliert Babel an Macht. Spannungen müssen dann nicht in Spaltung enden, sondern können zu Türen werden, durch die Gottesversöhnung in konkrete Beziehungen hineinkommt. Gebet und Wort im Mittelpunkt des Dienstes. Aus dem Murren erwächst in Apostelgeschichte 6 eine klärende Entscheidung. Die 12 rufen die Menge der Jünger zusammen und sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Nicht, weil die Versorgung der Witwen gering wäre, sondern weil sie die Ordnung des Dienstes vor Augen haben. In der jungen Gemeinde tragen sie eine besondere Verantwortung, sie sollen das Wort Gottes aussehen wie der Sämann im Gleichnis, von dem es heißt, der Sämann sät das Wort. Wenn sie sich in alle praktischen Aufgaben hineinziehen ließen, würde ihr eigentlicher Auftrag verwischt und das Zentrum des Gemeindelebens verlöre an Klarheit. So machen sie deutlich, das Leben der Gemeinde lebt vom Atem des Gebets und von der Speisung durch das Wort. In Apostelgeschichte 6:2 heißt es, die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Hier sehen wir, dass im Gemeindeleben manche Dinge von größerer, andere von geringerer Bedeutung sind. Das Dienen am Wort und das Gebet sind Dinge von großer Bedeutung, das Dienen an den Tischen hingegen ist eine Sache von geringerer Bedeutung. Wenn die Apostel sagen, wir aber wollen beharrlich bleiben im Gebet und im Dienst des Wortes, dann sprechen sie damit eine Priorität aus, die nicht nur ihre eigene Aufgabe, sondern die Mitte jeder Gemeinde betrifft. Gebet ist nicht ein spiritueller Zusatz, den man pflegt, wenn Zeit bleibt, es ist der Raum, in dem die Gemeinde mit ihrem Herrn verbunden bleibt, seine Führung empfängt und seine Kraft. Der Dienst am Wort ist nicht bloß Weitergabe von Informationen, sondern das lebendige Sprechen des erhöhten Christus in seine Gemeinde hinein. So wie Jesus selbst voll Heiligen Geistes vom Jordan zurückkehrte und durch den Geist geführt wurde, sollen die, die das Wort dienen, aus einer inneren Gemeinschaft mit Gott herausreden. Wo diese beiden Ströme, Gebet und Wort, frei fließen, wird das innere Leben der Gemeinde genährt und bewahrt. Dennoch wird der praktische Dienst an den Tischen nicht abgewertet. Im Gegenteil, für diesen Dienst werden Männer ausgewählt, die von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit sind. Das zeigt, wie sehr Gott das Ganze im Blick hat. Es gibt nicht eine geistliche Klasse für Gebet und Wort und daneben eine zweite Klasse für praktische Arbeiten. Dieselbe Fülle des Geistes, die Stephanus befähigt, machtvoll zu reden und den Himmel geöffnet zu sehen, prägt auch seinen Dienst in der alltäglichen Fürsorge. Er aber, voll des Heiligen Geistes, blickte unverwandt in den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes, diese Fülle beginnt nicht erst in der Verfolgung, sie erfüllt ihn bereits, als er den Witwen dient. So entsteht eine Einheit, das Gebet trägt das Wort formt die Herzen, und geformte Herzen dienen treu in sichtbaren und unsichtbaren Aufgaben. Darin liegt eine stille, aber starke Ermutigung. Gemeindliches Leben muss nicht zwischen geistlichen und praktischen Diensten zerrissen sein. Wenn Gebet und Wort in der Mitte ihren Platz behalten, können alle Dienste, ob sichtbar oder verborgen, von derselben Quelle leben. Dann wird der Dienst am Pult nicht zu einem isolierten Höhepunkt, sondern steht in enger Verbindung mit den vielen unscheinbaren Handgriffen im Hintergrund. Wo die Gemeinde lernt, ihre Kräfte weise zu ordnen, das Zentrum klar zu halten und zugleich jeden Dienst hoch zu achten, kann Gottes Gegenwart tiefer erfahrbar werden und ein Klima entsteht, in dem Menschen im Glauben wachsen und ihren Platz im Leib Christi finden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Wir aber wollen beharrlich bleiben im Gebet und im Dienst des Wortes. Wo Gebet und Dienst am Wort den inneren Mittelpunkt bilden und zugleich alle praktischen Aufgaben von geistlich reifen Menschen getragen werden, entsteht ein ausgewogenes Gemeindeleben. In einem solchen Umfeld kann der Glaube vertieft, der Dienst entlastet und die Freude an Christus neu entfacht werden. Geteilte Verantwortung und wachsende Frucht. Die Wahl der 7 Diener in Apostelgeschichte 6 ist ein stiller Einschnitt in der Geschichte der Gemeinde. Die Apostel behalten nicht alle Aufgaben bei sich, sondern lassen los und teilen Verantwortung. Sie lassen die Gemeindemänner auswählen, die ein bewährtes Leben, geistliche Vollmacht und Weisheit auszeichnen, und legen ihnen betend die Hände auf. Auffällig ist, dass keiner von ihnen zum ersten unter den 7 erhoben wird. Stephanus und Philippus ragen später durch besondere Gaben hervor, aber zunächst stehen alle nebeneinander in einem gemeinsamen Dienst. Damit wird das Muster der Rangordnung, das die Welt prägt, durchbrochen. Größe zeigt sich hier nicht in Titeln, sondern in der Bereitschaft, gemeinsam zu tragen, ohne sich über andere zu stellen. Weil Petrus und die anderen Apostel die Verantwortung trugen, am Wort zu dienen, übertrugen sie den Dienst an den Tischen anderen Heiligen. Das ist ein Vorbild, dem wir heute folgen müssen. Entsprechend diesem Vorbild sollten wir nicht alle Verantwortungen auf unseren eigenen Schultern behalten, sondern die Verantwortungen auf alle Heiligen verteilen. Dieses Bild findet im übrigen Neuen Testament eine leise Entsprechung. Wenn Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, dann erscheint die örtliche Gemeinde als ein Leib, in dem verschiedene Dienste nebeneinander stehen. Die Aufseher sind keine Alleinverantwortlichen, sondern Teil eines Netzes von Dienenden, zu dem auch die Diakone gehören. Auch in Römer zeigt sich diese Vielfalt, wenn er Phöbe empfiehlt als unsere Schwester, die eine Diakonin der Gemeinde in Kenchrea ist. Leitung wird nicht monolithisch gedacht, sondern geteilt, Dienst ist nicht an eine starke Persönlichkeit gebunden, sondern verteilt sich auf viele Schultern. So entsteht ein Raum, in dem Gaben wachsen können, ohne dass alles an wenigen Menschen hängt. Die Frucht dieser geteilten Verantwortung wird in einem schlichten Satz zusammengefasst, und das Wort Gottes wuchs, und die Anzahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge von Priestern gehorchte dem Glauben. Wenn niemand alles kontrollieren muss, wenn Vertrauen geschenkt und Aufgaben freigegeben werden, kann das Wort freilaufen. Mehr Glieder am Leib werden aktiv, mehr Gaben treten hervor, und der Dienst gewinnt Breite und Tiefe. Selbst solche, die bisher im alten religiösen System verwurzelt waren, eine große Menge von Priestern, lassen sich von der einen gemeinsamen Glaubenswahrheit über Christus gewinnen. Die Gemeinde wird nicht um eine einzelne Figur herum gebaut, sondern um das wachsende Wirken des Wortes und des Geistes. Diese Linie der geteilten Verantwortung trägt eine ermutigende Verheißung in sich. Sie zeigt, dass Gott sein Werk nicht auf die Kraft weniger stützt, sondern auf die Treue vieler. Wo Dienste nicht gehortet, sondern freigegeben werden, wo Menschen nicht nach Rang, sondern nach innerer Reife und Bereitschaft gesehen werden, entsteht ein Klima der Beteiligung. In einem solchen Umfeld können auch verborgene Gaben ans Licht kommen, und der Leib Christi wird beweglicher und widerstandsfähiger. Geteilte Verantwortung ist kein Verlust an Kontrolle, sondern ein Gewinn an Leben, das Wachstum der Gemeinde wird weniger von einzelnen Biografien abhängig und stärker von der beständigen Wirksamkeit des auferstandenen Herrn, der durch sein Wort und seinen Geist in allen Gliedern tätig ist. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Ich empfehle euch Phöbe, unsere Schwester, die eine Diakonin der Gemeinde in Kenchrea ist. Wo Verantwortung in der Gemeinde bewusst verteilt und nicht an Einzelne gebunden wird, kann das Wort Gottes weiterreichen und mehr Menschen finden ihren Platz im Dienst. So wächst eine Kultur, in der Vertrauen, Mittragen und gemeinsame Ausrichtung an Christus wichtiger sind als Titel und Positionen. Herr Jesus Christus, danke, dass du deine Gemeinde auch durch Konflikte hindurchführst und aus Spannungen eine Gelegenheit für Wachstum machst. Du kennst unsere Verschiedenheit an Sprache, Kultur und Prägung und machst uns dennoch zu einem Leib, in dem jeder Platz und Wert hat. Stärke in uns die Hingabe an Gebet und dein Wort, damit all unser praktischer Dienst aus der Gemeinschaft mit dir lebt. Lehre uns, Verantwortung zu teilen, ohne Rangdenken zu pflegen, und forme in uns ein dienendes Herz, das nicht nach Position sucht, sondern auf deine Anerkennung wartet. Lass dein Wort in unseren Gemeinden wachsen, neue Jünger hinzukommen und viele Menschen zur lebendigen Glaubensgewissheit in dir finden. Amen.